da seid zum dritten Abend zum Thema Offenbarung. Genau. Es gibt wieder Skripte. Ich habe jetzt keine mehr ausgedruckt von den letzten Malen, weil ich habe gedacht, das macht eigentlich keinen Sinn. Ganz am Ende werde ich dann das ganze Skript allen nochmal zur Verfügung stellen. Auch per E-Mail, wer das möchte. Oder ich hänge es an die Donnerstagsmail dran. Oder druck's euch zur Not auch nochmal aus. Ne? Aber von heute Abend habt ihr das. Da könnt ihr gerne mitlesen und auch nachlesen. Das ist ein Haufen Text wieder mal. Das schaffen wir ja alles gar nicht, heute Abend zu besprechen. Aber da könnt ihr gerne auch wieder nachlesen. Okay. Genau. Ich weiche jetzt ein wenig von dem Plan ab, den ich ursprünglich mal gemacht habe. Der stand mal hier auf dem ersten Skript. Wir waren letztes Mal beim Thema Babylon, Apostelgeschichte 18, 19 und wir Apostelgeschichte, Offenbarung 18, 19. Heute kommen wir zum Thema Jerusalem, das neue Jerusalem. Also ich habe so die Ahnung, das wird vielleicht ein bisschen das Highlight dieser kleinen Serie. Und ehrlich gesagt habe ich noch keine Ahnung, was ich das nächste Mal machen möchte. Da wollte ich eigentlich dann nochmal so ein bisschen alt gegen neues. Das muss ich mir die nächsten zwei Wochen noch überlegen. Nächste Woche ist eine Pause, dass ihr das alles schon mal gehört habt. Nächste Woche ist Pastorentreffen hier von der Ansgarkirche Deutschland. Da kommen Dienstagabend die anderen Ansgar-Pastoren. Und da bin ich ja dann auch dabei. Deshalb ist nächste Woche eine Pause. Und am 23.06. an dem Dienstag, da ist dann der letzte Abend. Okay, wer von euch mag denn für den Abend nochmal beten? Ja, bitteschön. Amen, okay. Wer ist denn heute zum ersten Mal bei diesen Abenden? Ah, okay, gut, genau. Also, wir sind in der Offenbarung, das habt ihr schon mitbekommen. Ich versuche so ein bisschen in Kontrasten zu arbeiten. Wir hatten am ersten Abend das Lamm, also Jesus, das Lamm gegen die Bestie oder das Monster oder das Tier, was in der Offenbarung beschrieben wird, der Satan. Dann hatten wir in der zweiten Runde Babylon und Jerusalem gegenübergestellt und vor allem habe ich letztes Mal über Babylon gesprochen. Ja, das satanische Reich, was fallen wird, was besiegt ist, was sich überholt hat, das im alten Rom verkörpert war, als es die Christen verfolgt hat, aber auch in vielen anderen totalitären Regimen, die es ja teilweise auch heute gibt, immer da, wo dann auch die Kirche gerne verfolgt wird, weil sie sich niemanden beugt, außer unserem Herrn Jesus Christus. Genau. Okay, und das war ziemlich heftig. Wir haben noch einen Vergleich zum Dritten Reich gezogen und so weiter und so weiter. Es war viel vom Tier die Rede und vom Monster und von all dem, was dann besiegt werden wird. Aber wir werden heute den Ausblick machen, weil das ist das Kontrastprogramm auf das neue Jerusalem. Also wir haben die Hure Babylon, wie es da hieß. Wir haben diese dekadente, gewalttätige, römische Welt. Und wir haben demgegenüber eine heilige Stadt. Ich lese zur Einführung hier aus dem N.T. Wright, den ich schon öfters zitiert habe. Das ist nochmal eine ganz gute Zusammenfassung auch, was bisher war. Wir sahen die großen Plagen wie die großen Plagen Ägyptens. Wir sahen das erlöste Volk am Meer stehen. Sie sangen das Lied des Mose und des Lammes. Wir sahen auch die große Verführung, das große götzendienerische System, die große Hure Babylon. Sie schmückt sich mit Gold und Silber und Edelsteinen. Innerlich aber ist sie voll von gemeiner, unreiner und widerwärtiger Unterdrückung, voller Gier, Gewalt und Entwürdigung. Babylon ist die Parodie. Die Braut ist die Wirklichkeit. So war auch das goldene Kalb eine Parodie, die Stiftshütte dagegen die Wirklichkeit. Endlich kommt jetzt Gott wie bei der Stiftshütte, um bei den Menschen zu wohnen. Wie die goldenen Ohrringe, aus denen Aaron das Kalb fabrizierte, erscheinen auch die Juwelen der Hure als billige Glitzerware, verglichen mit den kostbaren Steinen, die die Fundamente der Stadt zieren. Genau, ich lese aus Offenbarung 21, Abvers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Vielleicht mal erst bis hierhin. Wenn der Johannes den neuen Himmel und die neue Erde beschreibt, dann hat das ganz viel Anklänge auch ans Alte Testament. Ist alles im Prinzip schon von den Propheten im Alten Testament gesehen worden. Beim Propheten ist halt interessant, dass sie diese Ausblicke hatten. Sie hatten das oft parallel mit der Wiederherstellung des Tempels in Israel. Ja, sie sahen, das habe ich letztes Mal erzählt, dieses Gipfelprinzip. Sie sahen in die Zukunft, sie sahen, dass Israel, also die Propheten haben ja vor allem prophezeit, als Israel in Kriegsgefangenschaft im Exil war, in Babylon, ja nicht in Rom wie das Babylon hier, sondern in dem Urbild, in dem ursprünglichen Babylon im Alten Testament. So, und sie sahen zum einen die Wiederherstellung Israels, aber auch die Wiederherstellung der Welt in einem. Ne? Und deshalb kann Johannes, wenn er jetzt über den neuen Himmel und die neue Erde spricht, auf diese alten Bilder Bezug nehmen. Lest doch zum Beispiel mal Jesaja 65 hier rechts in der Tabelle. Das klingt ganz ähnlich. Und siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich, immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zur Wonne und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Als die Zuhörer von Jesaja, also Jahrhunderte vor Jesus noch, das gehört haben, haben sie natürlich an die Wiederherstellung Israels gedacht. Haben sie daran gedacht, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird. Aber schon da die große Perspektive, einen neuen Himmel, eine neue Erde, schon bei Jesaja. Deshalb sage ich Gipfelprinzip. Oh, es regnet. Genau. Und Johannes nennt diese neue Welt, nennt er die heilige Stadt, das neue Jerusalem, was von Gott aus dem Himmel herabkommt. Bereit wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Da haben wir wieder das Brautmotiv. Ja. Vers 3, das ist jetzt wirklich, jetzt sind wir voll in den Erfüllungen von dem, was die Propheten im Alten Testament schon gesehen haben. Das Wohnen, ja, er wird bei ihnen wohnen. Wenn das geschafft ist, dann bleibt uns nicht nur ein neuer Himmel, sondern ein neuer Himmel und eine neue Erde. die beiden sind vollständig und für immer miteinander verbunden. Das Wort wohnen in Vers 3 ist entscheidend. Johannes verwendet ein Wort, das den Gedanken lebendig werden lässt, dass Gott im Tempel in Jerusalem wohnt und seine Herrlichkeit mitten unter seinem Volk zeigt. Und das sagt auch das Evangelium des Johannes über Jesus. Das Wort wurde Fleisch und lebte, wohnte, stellte sein Zelt auf, stiftshüttete mitten unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Er stiftshüttete, also so Anti-Wright-Eigensprache, er stiftshüttete mitten unter uns. Also die Idee von Gott, der in seinem Volk wohnt, das war ja im Alten Testament schon so, aber es war eben in dieser vorläufigen Form, in diesem Tempel, in dieser Stiftshütte. Die Stiftshütte war ja so eine Art mobiler Tempel, bevor dann der große Tempel gebaut wurde, hatten ja so eine Art Zelt, ne, ganz hochwertiges, teures Zelt, was sie dann durch die Wüste tragen konnten. Und die Idee war, in diesem Zelt ist die Gegenwart Gottes. Ja. Und es ist deshalb vorläufig, weil schon im Alten Testament Gott immer wieder sagt, ich wohne nicht in einem Zelt. Ja. Ich bin der Herr über alles, ich bin überall, ich wohne nicht in einem Zelt. Und für die Menschen war es aber wichtig, dieses Zelt und später den Tempel zu haben, als einen Ort, der quasi dafür steht, dass Gott eigentlich unter den Menschen wohnen sollte. Und wie ihr vielleicht wisst, war das dann auch mit dem Tempel später gar nicht so einfach, überhaupt in das Innerste, also in das Allerheiligste zu kommen. Ein Priester, der das machen wollte, man musste da ja ab und zu mal rein, auch zum Opfern und so, der musste sich zahlreichen Waschungen und Opfern unterziehen, um quasi rein genug zu sein, überhaupt in die Gegenwart Gottes sozusagen treten zu können. Und man hat ein Seil unten an seinen Fuß gemacht, weil man immer nie wusste, überlebt er das in der Gegenwart Gottes. Ne? Gott ist so heilig, wenn der Priester da reingeht, wird er das jemals überleben. Ja? Und dass man die Idee hatte, wenn der da stirbt, dann können wir den wenigstens am Seil wieder da rausziehen. Ne? Also so brisant war das mit diesem Wohnen. Ne? Und das alles ist nur vorläufig. Was wir jetzt hier lesen von der neuen Welt, das ist die endgültige Vision, das ist die Erfüllung, die Hütte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen. Sie werden sein Volk sein, er selbst Gott mit ihnen. Ja? Ich bin mit euch, sagt Gott so oft. Er wird ihr Gott sein. Es wird keine Tränen mehr geben. Es wird keinen Tod mehr geben. Es wird kein Leid mehr geben. Es wird kein Schrei, kein Schmerzensschrei mehr geben. Ja, und es wird komplett das Erste vergangen sein. Zu Vers 4 nochmal Jesaja 25. Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen, denn der Herr hat's gesagt. Hier kommt er, um für immer in unserer Mitte zu leben, mit seiner heilenden, tröstenden und feiernden Gegenwart. Es zeigt sich, dass die Idee der Inkarnation, also der Menschwerdung Gottes, die so lange ein Schlüssel dazu war, Jesus zu verstehen, jetzt zum Schlüssel dazu wird, Gottes Zukunft mit der Welt zu verstehen. Jesus hat Himmel und Erde wieder miteinander verbunden. Eines Tages werden sie vollständig und untrennbar zusammengefügt sein. Ja. Von daher mal auf Jesus zu schauen, ist auch hochspannend. Wenn Gott eigentlich unter uns Menschen wohnen will. Und wir wissen, dass wir in diesem Zustand hier eigentlich nicht sind. Wir sind getrennt von Gott durch die Sünde. Aber Jesus ist gekommen, um diesen Zustand, dass Gott wieder unter den Menschen ist sozusagen, um das auch schon mal zu zeigen, wie das läuft. Ja? Wenn Gott Mensch wird und er mitten unter uns weilt. Wie das dann ist, das konnte man dann im Leben von Jesus sehen. Da müssen die bösen Geister weichen. Da werden die Menschen getröstet. Da werden die Kranken geheilt. Da kommt Hoffnung rein in Leben von Menschen, die gar keine Hoffnung mehr hatten. Da kommt Veränderung rein bei Menschen, die es dringend brauchten. Das ist sozusagen der Himmel auf Erden. Aber das war ja, als Jesus hier war, noch sehr lokal begrenzt. Ne? Also Jesus war da unterwegs und wer ihm begegnet ist, ihm begegnet. Aber das endgültige Ziel ist sozusagen, dass Gott und Gott in Verbindung mit der Menschheit komplett ist. Wie damals bei Adam und Eva, ja, er wandelte mit ihnen durchs Paradies. Das ist das große, das ist das große Ende sozusagen. Also das Ende, das ist eigentlich der Anfang. Das Ende, der Anfang, der auch das Ende ist, genau. Oder das Ende, das auch der Anfang ist. Dazu mal einen wichtigen Vers von Paulus, Epheser 1, 9 und 10. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt werde. Dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf der Erde ist. Ja, wir gehen danach noch mal ein bisschen drauf ein, was das heißt, neuer Himmel, neue Erde, was das eigentlich konkret heißt und wie das auch vielleicht unsere Vorstellung in Frage stellt. Nur mal hier, dass man schon mal sieht, auch bei Paulus geht davon aus, wenn die Zeit soweit ist, werden Himmel und Erde sozusagen vereinigt. Das, was jetzt getrennt ist, das wird wieder eins. Na? Oh, schöne Donnerkulisse hier. Ja. Okay, Vers 5. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und die Ungläubigen und die Frevler und die Mörder und die Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Ja, vielleicht machen wir es dahin. Genau, Vers 5. Siehe, ich mache alles neu. Auch schon wieder bei Jesaja gewesen. Denkt nicht an das Frühere und auf das Vergangene achtet nicht. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf. Erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Hier ist schon alles wieder drin. Ja, die Quelle des lebendigen Wassers. Alles wurde schon von Jesaja auch gesehen. Wir haben, das sind jetzt Wiederholungen, das Alpha, das Omega haben wir gehört. Das ist auch eine Bezeichnung für Christus. Die Quelle des lebendigen Wassers kommt an mehreren Stellen in der Offenbarung. Ja, das Lebenswasser, das den Lebensdurst stillt, wird hier erwähnt. Und Vers 5, das Wort alles nochmal. Ich mache alles neu. Alles heißt, wir haben hier den neuen Himmel, die neue Erde, das neue Jerusalem, den neuen Tempel, ja, der identisch ist mit dem neuen Jerusalem. Wir werden noch sehen, dass die neue Stadt keinen Tempel braucht, weil die ganze Stadt der neue Tempel ist und nicht zuletzt auch ein neues Volk. Wer ist der Tempel? Wir sind ja auch der Tempel, laut Paulus auch. Wir sind der neue Tempel. Dieses Volk erwacht und findet sich außerhalb der Reichweite von Tod, Tränen und Schmerzen wieder. Die ersten Dinge sind vergangen. Also ich hoffe, ihr könnt noch folgen. Diese Welt, wie wir sie jetzt vorfinden, ist nicht so, wie sie eigentlich sein soll. Aber das, was in Zukunft sein wird, wird so sein, wie es eigentlich sein soll. Und dann braucht es auch keinen Tempel mehr. Der Tempel war ja ein besonderer Ort, der die Menschen auf Gott hingewiesen hat, wo sie seine Gegenwart oder verortet haben, wo sie Opfer gebracht haben. Das ist alles nicht mehr notwendig. Dieser Ort der Begegnung, der Gegenwart Gottes ist jetzt quasi in allem. Ja? Und das ist das Ziel der ganzen Schöpfung. Deshalb finden wir in der letzten Szene der Bibel nicht die Vision von Menschen, die in den Himmel gehen. Ich hoffe, ich schockiere hier niemand, wie sich das viele vorstellen. Auch sehen wir nicht Jesus, der auf die Erde kommt. Das himmlische Jerusalem selbst kommt vom Himmel auf die Erde. Auf den ersten Blick kann einen das schockieren. Das neue Jerusalem, die Braut Gottes, besteht doch aus dem Volk Gottes und die sind doch schon auf der Erde. Wie können die denn auch im Himmel sein? Der Schlüssel liegt in dem, was Paulus in Kolosser 3, Vers 3 sagt. Unser Leben ist mit dem Messias zusammen in Gott verborgen. Wenn jemand zum Messias gehört, dann lebt er auch weiter auf dieser Erde. Er hat aber auch als Geschenk von Gott ein neues verborgenes Leben, das Teil der verborgenen Wirklichkeit wird, die am letzten Tag offenbart werden wird. Oha, okay. Deshalb bleiben wir nochmal Kolosser 3, was er eben zitiert hat, der Wright, in ausführlich. Denn ihr seid gestorben, ja, mit Christus. Euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wir haben ein verborgenes Leben. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, ja, in dieser Zeit, dann später, dann werdet auch ihr offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit, ja. Also wir haben so, wie soll man das beschreiben, ein Undercover-Dasein. Ja, wir sind eigentlich, dadurch, dass wir zu Jesus gehören, gehören wir zu diesem ganzen Neuen und dadurch haben wir ein Leben, was natürlich nicht sofort sichtbar ist. Ne? Wenn wir jemanden taufen, dann sieht der eigentlich danach noch genauso aus wie vorher. Ja, also mehr oder weniger, ne? Nasse Haare und so, aber er sieht noch genauso aus wie vorher. Und trotzdem, sagen wir, du bist jetzt neu, du bist ein neuer Mensch. Weil das neue Leben ist da. Ne? Es ist jetzt nur noch nicht sichtbar. Dann wird es sichtbar sein. 1. Johannes 3, guck mal, der sagt das in anderen Worten, aber ganz ähnlich. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ja, also auch hier, der Johannesbrief geschrieben hat, hat dieses, das ist ein Geheimnis, heißt es. Ne? Es wird offenbar werden. Wir sind, wie soll man das so sagen, ja? Wir sind nicht der, der wir zu sein scheinen. Wir sind Christusähnliche. Ne? Und ab und zu kommt das dann ja auch raus und das ist ja wunderbar. Aber oft sehen wir nur das Alte, das was auch vergehen wird. Aber da gibt es dieses Geheimnis und jetzt der Hammer Römer 8. Ja. Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur, der Schöpfung, wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstigt. Auch Paulus schreibt das, ja, im Römerbrief auch. Ja. Wir werden das, was wir sind, wird offenbar werden. Das ist so ein bisschen, im Moment würde ich sagen, schimmert das so durch, ja, weil Jesus in uns lebt und kommt auch ab und zu raus. Aber er lebt eben noch in diesen zerbrochenen Gefäßen, wie Paulus das schreibt. Wir sind noch in diesem alten Körper, in diesem malträtierten, ja, mehr oder weniger fitten Körper, den wir krampfhaft versuchen, gesund und fit zu halten, also je nachdem. Da sind wir also noch drinne, aber das Neue ist schon da. Und die ganze Schöpfung sehnt sich danach, jetzt sind wir wieder bei einem ganz großen Bild, dass dieses neue Sein zum Vorschein tritt. Denn das neue Sein wird sein, eine herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Das Vergängliche, die Tränen, der Tod, das Leid wird alles nicht mehr sein. Ne? Also es ist ganz spannend, mal so die Sprache der Offenbarung auch mit der von Paulus so ein bisschen zu vergleichen. Man merkt so natürlich, es sind dieselben Visionen, es sind dieselben Bilder von der Zukunft. Seid ihr auch so fasziniert wie ich? Genau, Vers 9. Und es kam zu mir einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen mit den letzten sieben Plagen hatten, das haben wir alles übersprungen, und redete mit mir und sprach, komm, ich will dir die Frau zeigen, die Braut des Lammes. Das hatten wir aber. Und er führte mich hin im Geist auf einen hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, herniedergekommen aus dem Himmel von Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Sie hatte eine große und hohe Mauer. Sie hatte 12 Tore und auf den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich die Namen der 12 Stämme der Israeliten. Von Osten 3 Tore, von Norden 3 Tore, von Süden 3 Tore, von Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine, okay. Und auf ihnen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Also ziemlich oft 12, habt ihr vielleicht gemerkt, ja. Ziemlich oft, genau. So, wo sind wir? Vers 8, der erste, genau, der zweite Tod, da kommen die hin, die nicht in diese neue Welt passen. Das ist der ewige Tod. Jetzt fängt er an, diese Stadt zu beschreiben, ja, und eigentlich macht er da was unmöglich ist, weil wenn man das jetzt von einem Künstler malen lässt, ja, was er da so beschreibt mit den Edelsteinen und so, oder von einer KI sich ein Bild generieren lässt oder so, dann kommt was unglaublich Kitschiges raus. Ne? Ja, das geht gleich noch weiter mit den Ausmaßen. Etwas, wo man so denkt, okay, was ist das? Ja? Und das ist genau ja das Problem. Ne? Er versucht, das zu beschreiben, wie er die Herrlichkeit Gottes da gesehen hat. Und er versucht das mit diesen Steinen, weil das ist vielleicht das Schönste, was er kannte. Ja? Und es hat wohl so geglänzt oder geleuchtet, dass er versucht, mit diesen Edelsteinen diese Herrlichkeit zu beschreiben. Aber das ist das Problem natürlich in diesen ganzen Visionen, dass wir nur Worte haben, die das beschreiben. Wir haben nicht die Vision selbst. Ne? Es sei denn, Gott schenkt uns mal so einen kurzen Einblick in sowas, aber sonst haben wir diese Beschreibung und unsere Fantasie reicht natürlich nicht so ganz aus, die Herrlichkeit Gottes in dieser Form sich auszumalen. Okay, die Zahl 12 ist eine heilige Zahl. Es waren 12 Stämme Israels und Jesus wählte 12 Jünger. Ja. Genau, 12 mal 12 sind 144, das Ganze mal 1000 genommen, also das ist die Zahl für die Vielfalt, gibt 144.000. Die haben wir auch übersprungen, aber nur, dass ihr die Symbolik begreift. Also auch hier ähnlich mit den ganzen Maßen, 12 Engel, 12 Tore und so weiter. Das bedeutet eben, nee, ist nicht meins, ne? Genau. Das bedeutet eben, es ist alles göttlich. Ja. Warum ausgerechnet die Zahl 12 so eine Rolle spielt, weiß ich auch nicht. Ja. Aber es gibt eben bestimmte Zahlen, die in der Bibel für eine Göttlichkeit stehen. 7 und 12 zum Beispiel. Genau. Deshalb ist auch die Nummer vom Antichrist 666 ist eben nicht 7, dann nur 6. Ne? Also genau. Und man kann es auf Nero, den haben wir auch übersprungen. aber nur, dass ihr die Symbolik versteht, wenn ihr diese Dinge hört. Okay, auch das, was er hier sieht, hat ein Vorbild in Hesekiel 40 bis 48. Da gibt es das alles schon, den Hohen Berg, da ist damals der Ölberg, der Engel mit der Messschnur, der kommt gleich und so weiter. Ihr könnt das mal lesen, was Hesekiel da gesehen hat. Das ist genauso gigantisch. Ja, auch hier wird wieder klar, das ist jetzt nicht etwas komplett Neues, sondern das wurde schon von den Propheten im Alten Testament gesehen, was Johannes jetzt hier sieht. Ja. Vers 15. Und der mit mir redete, hatte einen Messstab, ein goldenes Rohr, um die Stadt zu messen, und ihre Tore und ihre Mauer. Und die Stadt ist viereckig angelegt, und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr 12.000 Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich, also ein Würfel. Und er maß ihre Mauer 144 Ellen nach Menschenmaß, das der Engel gebrauchte. Und ihr Mauerwerk war aus Jaspis und die Stadt aus reinem Gold, gleich reinem Glas. Und die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelstein. Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sarder, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas und der zehnte ein Chrysopras und der elfte ein Hyazinth, der zwölfte war ein Amethyst. Und die 12 Tore waren 12 Perlen, ein jedes Tor war aus einer einzigen Perle und der Marktplatz der Stadt war aus reinem Gold, wie durchscheinendes Glas. Ja, mal kurz hier Pause. Die Stadt hat außerordentliche Maße und jetzt ist immer so ein bisschen die Frage, wie liest man das? Ne? Also wie gesagt, wenn man das jetzt liest wie ein Architekt, dann hat man dann so einen gigantischen Würfel. Ne? Also finde ich ein bisschen merkwürdig, ob man unbedingt in so einem Kasten dann wohnen will. Also okay, wenn Gott da drin ist, dann ist eigentlich egal. Ne? Aber es hat mehr was von einem Wohnblock als jetzt von einem Paradies, ne? So für mich. Aber gut, man kann es aber auch anders lesen. Ne? Der Engel vermisst die himmlische Stadt, so wie Johannes den himmlischen Tempel in 11,1 vermessen hat. Diesmal werden uns die Maßangaben erklärt. So war es auch in Hesekiel 40 bis 48. Dieses Bild bildet den Hintergrund der Vision des Johannes. Wie Vers 16 zeigt, ist nicht nur die Fläche der Stadt gewaltig. 2400 Kilometer Länge und Breite, das entspricht etwa der Ausdehnung des ganzen Römischen Reiches in jener Zeit. Das war wohl nicht zufällig so gewählt. Okay, so liest es jetzt der Kommentator. Das fand ich aber interessant, weil es ist ja immer die Frage, was sollen denn diese gigantischen Zahlen bedeuten? Und wenn es, das hatten wir ja vorher schon oft, wenn es auch eine Kritik am Rom ist, na, dann wäre das natürlich jetzt die klare Botschaft des Reich Gottes. Ja? Das Römische Reich übertrumpfen. Ja? Könnte man so lesen. Weil es geht ja dann auch nach oben. Das Römische Reich war nur flach. Es ist ja auch 2400 Kilometer hoch. Natürlich verschwendet Johannes keine Gedanken daran, was für eine Art Gebäude wohl in dieser Stadt stehen werden. Er baut ein symbolisches Universum, nicht den Entwurf eines Architekten. Die Stadt wird ein gewaltig großer, perfekter Würfel. Das ist nämlich die Form des Allerheiligsten im Herzen des alten Tempels in Jerusalem. Aha. Die ganze Stadt wird der Wohnort Gottes und somit Gottes Tempel sein. Oder genauer gesagt, das Herzstück des Tempels, das Allerheiligste, der Ort, an dem Gott für immer wohnt. Diese wunderbare neue Wirklichkeit, der Ort, an dem Gott auf Erden wohnt, kann niemals etwas sein, das Menschen gemacht haben. Das bringt uns wieder zu Babylon zurück. Es bleibt für immer und ewig das Geschenk aus Gottes Liebe und Gnade. Genau, also so kann man es symbolisch sehen, ja, vielleicht eben auch deswegen dieser Würfel, weil der schon damals in dem Tempel für das Allerheiligste, für die Gegenwart Gottes steht. Und das wäre wieder dieses Motiv, jetzt ist die ganze Welt der Tempel. Ja. Jetzt ist Gott einfach da. Die Mauer, die wird ja auch kurz beschrieben und die wäre winzig im Vergleich zum Rest. Das heißt, das wäre auch seltsam, wenn man das jetzt alles in dem Sinne wie einen Architektenplan liest, dann wäre die Mauer wäre gar keine Mauer. Ja, also da lieber vielleicht dann doch fragen, welche Symbolik greift er hier auf? So, jetzt kommt's aber. Vers 22. Ich sah keinen Tempel darin. Denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel. Er und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage, denn da wird keine Nacht sein. Und man wird die Pracht und den Reichtum der Völker in sie bringen und nichts Unreines wird hineinkommen und keiner, der Groll tut und Lüge, sondern allein die geschrieben stehen, im Lebensbuch des Lammes. So, es gibt keinen Tempel mehr, weil Gott und das Lamm sind jetzt der Tempel. Und es gibt auch keine Sonne mehr. Ja? Und das ist jetzt schon seltsam, weil es alles nur Neonröhre oder was? Ja, wo ist die? Ich meine, das ist ein bisschen seltsam. Für uns ist die Sonne doch was Tolles, ja? Ich bin so, oh Mann, ich hocke dann in einem Würfel und da gibt es noch nicht mal Sonne. Aber der Witz ist, es geht ja darum, also Sonne, erst muss man mal sagen, für Leute in Israel oder überhaupt in südlicheren Ländern, da ist es ja nicht so wie hier, ja, in Hamburg, wenn da mal die Sonne rauskommt, rennen alle in den Park, ja. Aber in heißen Ländern sitzen alle gerne unter der Neonröhre, die Leute, ne? Die sind nicht gerne in der Sonne, weil du hast dann bei 50 Grad oder so mehr als genug davon. Also muss sie nicht ständig sonnen, ja. Man hat auch genügend Vitamin A oder was war das? Nicht wie wir, die wir dann jeden Sonnenstrahl tanken müssen, um nicht depressive Verstimmung zu bekommen. Also das muss man auch mal sehen. Und dann ist es ja so, hier geht es nicht um Kunstlicht, hier geht es darum, dass diese Herrlichkeit Gottes, dieser Glanz, alles durchleuchtet. Ja? Und deswegen braucht es keine Sonne mehr. Noch was Interessantes, die Sonne und der Mond auch, aber vor allem die Sonne, ist durch alle Zeiten und Religionen hindurch immer verehrt worden als Gott. Ja, die Sonne ist eigentlich fast schon sowas wie der größte Götze, ne, den die Menschheit sich bauen konnte. Also im alten Ägypten gab es schon einen Sonnengott, in Mesopotamien gab es einen Sonnengott und so weiter. Hitlers Hakenkreuz war ein Symbol für die Sonne. Also man kann das so durch der Sonnenkönig Louis Carton, man kann das durch die ganze Geschichte, die römischen Kaiser haben sich teilweise mit der Sonne verglichen. Durch die ganze Geschichte kann man diesen Sonnenkult quasi in den verschiedensten Formen finden. Ne? Weil es liegt ja auf der Hand, das ist das größte Licht, die größte Energiequelle, dass man das irgendwie anbetet. Wenn sie nicht da ist, hat man ein Problem. Nachts ist dunkel, will man lieber die Sonne. Also man kann sich das denken, genauso auch den Mond, ja, der da immer so mysteriös auf und wieder runter geht. Das waren schon immer Götzen auch, ja. Vielleicht bedeutet es auch das, dass dieser Götze jetzt nicht mehr da ist. sondern es gibt stattdessen diese Herrlichkeit Gottes. Das heißt, wir brauchen weder Sonnenbank, noch irgendwie müssen wir warten, bis sie wieder aufgeht, sondern es ist eine permanente Herrlichkeit, die in dieser neuen Welt sozusagen leuchtet. Es gibt keine verschlossenen Tore mehr, weil es ja kein Tag und Nacht mehr gibt. Also man muss nicht die Tore dann abends dicht machen, und das ist jetzt interessant, die Völker bringen ihre Pracht und ihren Reichtum in die Stadt. Und jetzt könnte man denken, Moment mal, wieso gibt es überhaupt noch Völker? Ja? Aber interessanterweise gibt es in der neuen Welt immer noch Völker. Ja? Nicht mehr so wie jetzt, aber es gibt sie noch. Völker meint alle Geretteten aus allen Nationen. Ja, die ethnische kulturelle Vielfalt bleibt als Herrlichkeit der Schöpfung erhalten, aber ohne Sünde, Feindschaft und Rassismus. Jesus sagt, geht hin zu allen Völkern. Juden und Griechen werden eins. Aber anscheinend ist in diesem Volksein auch was Geschöpfliches drin. Also Gott wollte wohl nicht, dass wir alle so super gleich sind, sondern dass wir tatsächlich eigene Kultur und sowas entwickeln. Also, weil wenn es nicht so wäre, wäre das ja auch abgeschafft, wenn das etwas wäre, was rein aus der Sünde geboren wäre, dann wäre es ja nicht mehr in der neuen Welt. Aber anscheinend gibt es immer noch die Völker. Und gleichzeitig erfüllt sich in der Vision, dass da immer noch die Völker sind und dass sie jetzt kommen und ihren Reichtum, sozusagen ihre Pracht da hineinbringen, erfüllt sich das alte Bild davon, wie Israel eigentlich mal sein sollte. Israel sollte sozusagen ein Volk Gottes mitten in dieser Welt sein, was so voller Herrlichkeit Gottes, voller Gnade und voller Weisheit auch ist, dass aus allen Ländern die Leute hinströmen zum Berg Zion, wie es heißt, und dort die Weisheit Gottes empfangen. Und ein bisschen war es mal so bei Salomo. Ja, da kam ja auch dann die Königin von Saba und so, als Salomo so ein großes Reich hatte, da und auch mit dieser Weisheit Gottes gesegnet war, da war es ein bisschen so, dass diese Vision Wirklichkeit wurde, aber auch eben nur so ein bisschen. Ja, Salomo wurde dann ja auch sehr unweise am Lebensende, muss man ja sagen, hatte seine 1000 Frauen, die er nicht unter Kontrolle hatte, die überall den Götzendienst eingeführt haben. Und genau, aber für einen kurzen Moment leuchtete das mal so auf, wie es eigentlich gedacht war, auch für das Volk Israel. Ja. Genau, so. Ah ja, ich wollte noch den Jesaja 60 lesen. Die Sonne soll nicht mehr dein Licht sein am Tage und der Glanz des Mondes soll dir nicht mehr leuchten, sondern der Herr wird dein ewiges Licht und dein Gott wird dein Glanz sein. Deine Sonne wird nicht mehr untergehen und dein Mond wird den Schein nicht verlieren. Denn der Herr wird dein ewiges Licht sein und die Tage deines Leidens sollen ein Ende haben. Und dein Volk sollen lauter Gerechte sein. Ah, genau die Vision, ja, die schon wieder im Alten Testament vorhanden. Vielleicht ist es ja auch so, ich meine, wir müssen sich ja mal ein bisschen in die Welt der Bibel versuchen reinzudenken. Warum war das so attraktiv, dass es immer hell ist, quasi, dass immer dieser Glanz scheint? Ich glaube, für uns ist das so normal, wenn es draußen dunkel wird, machen wir halt Licht an. Ja, also wir finden es dann vielleicht schade, aber machen wir halt Licht an, machen einfach weiter. Aber in einer Kultur, wo das hellste Licht, was du dann noch hattest, deine Ölfunzel war, und ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist noch schlechter wie eine Kerze fast, so ein Öllämpchen. Wenn das dein hellstes Licht ist, ja, ist die Nacht immer was Bedrohliches, immer was Schwieriges. Du bist froh, wenn am nächsten Tag die Sonne wieder aufgeht und stehst dann auch gleich um 4.30 Uhr morgens auf, um das auszunutzen. Und wann ist in Israel die Sonne, wann geht da die Sonne unter? 18, 19 Uhr wahrscheinlich schon, ne? Nee, ist nicht ganz am genau. Also, aber relativ früh im Vergleich zu hier, auch im Sommer. Und nicht so schön. So, Aber das ist vielleicht der Hintergrund auch, warum das so großartig ist hier mit dem Licht. Ja. Wie gesagt, auch da geht meine Fantasie auch, kommt sie an Grenzen. Ich weiß nur, dass wenn man in diesem Leben schon mal ein bisschen was von Gottes Herrlichkeit mitbekommt, dann ist es schon großartig. Ja, ein bisschen was, ob das in einer besonderen Gebetszeit ist oder Lobpreiszeit, wenn man so ein bisschen von Gottes Herrlichkeit gepackt wird, ja, und ich weiß, ihr wisst wahrscheinlich alle, wovon ich rede, das ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was hier beschrieben wird. Das wird einfach großartig werden, ja. Okay. Vielleicht mal bis hierhin. Gibt es irgendwie noch eine Frage oder so bis hierhin? Ich weiß nicht, ob ich die Fragen über den Himmel beantworten kann, ja? Es wird, glaube ich, sehr viel Licht da sein, ja. Also weil diese Herrlichkeit Gottes durchstrahlt ja irgendwie alles. Ne? Und dann, genau, also und dann die Edelsteine, ja. Also ich kenne einen, der arbeitet mit Diamanten, der hat so, der macht so Maschinen für Drahtziehen und so, da braucht man diese Industriediamanten. Und der kennt sich ziemlich gut aus mit Edelsteinen. Und der hat eine ganz eigene Art, der erzählt dann hier über jeden dieser Steine, der kennt die alle, erzählt er, welche Eigenschaften die haben und so. Sehr interessant, also sehr interessante Andacht. Gibt es vielleicht beim nächsten Männertag, müssen wir mal sehen. Aber das ist sehr cool, weil er seine Fachkenntnis da so einbringt. Genau, und es ist ja auch interessant, dass der Johannes anscheinend diese Steine auch alle beschreiben konnte. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne vielleicht noch den ein, zwei davon, von dem Rest habe ich noch nie was gehört. Aber ich bin eben auch kein Fachmann für Edelsteine. Aber es ist schon interessant, dass er das so beschreiben konnte. Ne? Ja. Ja, okay. Jetzt überlege ich gerade mal. Ja, dann machen wir doch noch Kapitel 22 weiter. Ja. Ja. Wir sind ja schon versiegelt mit dem Heiligen Geist, ne? Genau, das ist das Ding. Genau, 144.000, ja, wie gesagt, da haben ja manche Sekten, die haben das ja wörtlich genommen, ne? Und haben gesagt, also 144.000 kommen in den Himmel, der Rest hat gelitten. Ein Zeugen Jehovas ursprünglich, ne? Ich weiß nicht, ob sie es inzwischen ein bisschen geändert haben, weil es gibt ja eindeutig mehr als 144.000 Zeugen Jehovas. Ich weiß nicht genau, wie sie das hinkriegen, aber das ist hart. Also das ist hart. Das ist, wenn man die Symbolik gar nicht versteht. Also die Symbolik ist wirklich einfach. Jeder weiß, 144 ist 12 mal 12. Und das dann quasi noch drei Nullen dran gesetzt als Symbol der, also das 1000 bedeutet eben in der Bibel immer eine, ja, 1000 ist halt gigantisch sozusagen, ja. Ja, was meinst du? Ja. Ah, okay. Das weiß ich nicht, ja, kann sein. Ja, also. Genau. Ah ja, das weiß ich nicht. Ah ja, das habe ich noch nicht gehört, aber kann natürlich sein. Also übrigens gibt es bei diesen Zahlen immer viele Theorien. Ja, also wie gesagt, dann auch die 666 vom Antichrist da gibt es immer viele, da gibt es mehrere gängige Theorien und die gängigste ist die, dass die hebräischen Buchstaben haben ja auch Zahlenwerte und dann kommt man irgendwie, ich habe es vergessen genau, wie es geht, aber man kommt irgendwie auf Kaiser Nero, wenn man da rumrechnet. Genau, auf sein Geburtsdatum oder irgendwo. Also, ja, bitte? Genau, da kommt man, das ist so die gängigste Theorie. Aber es gibt auch noch andere. Ne? Also der andere ist natürlich das 666, das ist, also wenn man sagt, der Teufel ist der Affe Gottes, ja, und 7 ist eine heilige Zahl, dann wäre 3 mal 7 besonders heilig und 3 mal 6 wäre besonders unheilig. weil es genau das Heilige verpasst. Also wären andere. Aber vielleicht ist es auch beides, ne? Also vielleicht, ja, aber genau, das ist, wenn man es so historisch sieht und wenn man es in die Zukunft oder so, da haben auch Leute gesagt, ja, der sechste Buchstabe ist doch das WAF, das W, ne? Dreimal W, 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 ah, das Internet ist der Antichrist, das habe ich auch schon mal gehört. Genau, ja, okay. Das war, als das Internet ganz neu war, ja, jetzt ist die KI der Antichrist und immer wenn was Neues kommt, ist es der Antichrist, genau. Ja, okay, ja, lesen wir noch Kapitel 22. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Es wird keine Nacht mehr sein, sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das lebendige Wasser hatten wir auch schon öfters gehabt, ja, und hier ist eben interessant, es entspringt nicht wie in Hesekiel dem Tempel, ja, sondern es entspringt, den Tempel gibt es ja in dem Sinne nicht, es entspringt dem Thron Gottes und des Lammes. Und hier sind einige Texte, wenn ihr wollt, könnt ihr das nachlesen, auch Wasser wird im Paradies auch beschrieben, die Flüsse, die da fließen und so weiter, wird alles genau beschrieben. Das heißt, dieses fließende Wasser ist natürlich auch ein starkes Bild, was Jesus ja auch aufgreift in Johannes 4 mit der Frau am Brunnen. Ja, gib mir immer dieses Wasser und so weiter. Da redet er auch vom Lebenswasser. Und das ist auch wieder klar, wenn man in Hamburg wohnt, hat man ja überall Wasser, aber wenn man irgendwo in Israel oder der Gegend wohnt, hat man nicht so viel Wasser. Das heißt, wenn man dann Wasser hat, also ich weiß nicht, ob ihr diese Filme kennt, die Wüste lebt und so, wenn es dann mal richtig regnet, dann geht es aber auch total ab. Ja? Dann hat man auf einmal ist alles grün und wächst wie verrückt. Und das ist natürlich dieses Bild, ja. Lebenswasser. Es geht um auch das, was wir für unsere Seele brauchen. Das ist das Lebenswasser. Und es geht eben jetzt zusammen. Dieser Strom, der entsteht, ja, kennt ihr auch Hesekiel, da geht es immer weiter oben zu den Knien und so weiter. Das entspringt hier in dieser Stadt, in dieser neuen Welt. Vers 4 ist noch auch interessant. Sie werden sein Angesicht sehen. Das geht normalerweise gar nicht für uns Menschen. Ja. Das geht, ja, das dürfen sie nun. Also normalerweise heißt es, der den, unten habe ich es, Exodus 33, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Das sagt Gott zu Mose. Du kannst normalerweise Gott nicht sehen. Ja. Aber Jesus hat auch gesagt, selig sind, die da reinen Herzen sind. Sie werden Gott schauen. Und das ist das, was hier beschrieben wird, dass man Gott von Angesicht zu Angesicht sieht, ohne dabei zu zergehen. Normalerweise, weil Gott so heilig ist, würde man das nicht aushalten. Ja. Auch diese ganzen Visionen vom Lamm und so weiter, das sind ja alles Teilaspekte. Und auch wenn wir zum Beispiel mal eine Vision vom Reich Gottes haben oder auch von Jesus, viele Menschen haben ja auch Jesus gesehen, dann glaube ich, ist es immer auch nur so ein Teil oder so von ihm. Aber interessanterweise natürlich bei Jesus, wer mich sieht, sieht den Vater. Also da haben wir es wieder, das, was eigentlich nicht geht, ja, geht eben dann durch die Gnade Gottes doch. Ja, aber nur mit Jesus. Ne? Er ist sozusagen das Abbild. Er ist der, auf den wir schauen können, wenn wir Gott sehen wollen. Aber in dieser neuen Stadt in der Zukunft wird es so sein, dass wir vor dem Angesicht Gottes einfach sein können. Also das ist auch was ganz Besonderes, was Provokatives. Was die Blätter sind, die zur Heilung der Völker dienen, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, habe ich nicht geschafft, dieses Mysterium zu knacken. Aber interessant ja wieder, dass schon wieder die Völker da sind und dass anscheinend auch diese Berufung, die ein Volk hat, also dass es irgendwie heil wird. Ne? Ich meine, in dieser Welt kämpfen die Völker und erniedrigen sich gegenseitig und halten sich für was Besseres und so. Aber da wird es dann diese Heilung geben. Ja? Das wird auch großartig sein. Ja. So. Jetzt komme ich mal einfach zu einer spannenden Frage, die dieser Text aufwirft. Jetzt wird es ein bisschen theologisch. Ja, genau. Weil die Frage ist schon relevant. Wenn wir uns in diese neue Welt, wenn wir diesen Blick in die neue Welt werfen, was ist das denn eigentlich? Was bedeutet es, dass Himmel und Erde erneuert werden, dass sie neu gemacht werden? Was bedeutet neuer Himmel, neue Erde? Wird der jetzige Himmel und die Erde, werden sie ersetzt oder werden sie erneuert? Das mag euch ein bisschen jetzt komisch klingen, aber es geht auch um die Frage, wie stehe ich eigentlich zu der Welt, wie ich sie jetzt vorfinde? Setze ich mich noch für sie ein, indem ich zum Beispiel die Bio-Tomaten kaufe, die dann 50 Cent teurer sind, ne? Oder irgendwie meinen Müll trenne oder so? Oder denke ich mir, ist doch sowieso alles Wurst, ja? Wir kriegen neuen Himmel, neue Erde, so lange kann es nicht mehr dauern, also pff, ne? Ja, wo ist das Kreuzfahrtschiff, ja, ist mir egal, mit was es läuft. Also es sind ja aktuelle Fragen, wir müssen uns ja alle fragen, wie stehen wir denn zu unserer Welt, ne, wenn die doch dann sowieso vergeht? Oder vergeht die nicht, sondern wird die erneuert? Das ist genau die spannende Frage. Da habe ich auch eine gewisse Position, das kann man aber auch unterschiedlich sehen. In der christlichen Theologie gibt es zwei Hauptakzente, Diskontinuität und Kontinuität. Also Diskontinuität heißt, da wird etwas, geht etwas nicht weiter, und Kontinuität heißt, da geht was weiter. Die Frage ist, ob Gott die jetzige Schöpfung am Ende vollständig ersetzt oder ob er sie erneuert und vollendet. Ja, die Sicht der Diskontinuität betont den Bruch zwischen alter und neuer Welt. Danach vergeht die alte Schöpfung im Gericht und Gott schafft etwas radikal Neues. Diese Perspektive nimmt ernst, dass das Böse endgültig beseitigt wird und Gottes neue Welt nicht einfach eine Fortsetzung des Alten ist. Die Sicht der Kontinuität betont dagegen, dass Gott seine Schöpfung nicht aufgibt, sondern erlöst, reinigt und verwandelt. Die jetzige Welt wird also nicht weggeworfen, sondern an ihr Ziel gebracht. Dafür sprechen Texte wie Römer 8, ja, das Seufzen, ja, die Erlösung, wo die Schöpfung auf Erlösung wartet, und 1. Korinther 15, wo die Auferstehung als Verwandlung beschrieben wird. Da steht es hier nicht drin, aber ihr wisst ja, dass Jesus, als er von den Toten auferstanden ist, hatte er diesen neuen Leib. Ja. Der war so neu, dass seine eigenen Jünger, die da nach Emmaus mit ihm gegangen sind, ihn erst gar nicht erkennen. Gut, war auch dunkel und so, aber hätte man denken können, also an der Stimme oder irgendwie müsste man ihn doch erkennen. Ja? Also er war irgendwie anders. Und trotzdem hatte er noch die Wundmale in dem neuen Körper, seine Wundmale. Ja? Hä? Warum eigentlich? Wenn Gott doch alles neu macht, warum hat er noch seine Wunden? Gut, für den armen Thomas, der nicht glauben konnte, aber dann hat er geglaubt. Aber versteht ihr, das ist genau das Interessante. Ja? Wird Gott es so machen wie mit dem Körper von Jesus, dass es quasi noch diese Welt ist, aber komplett neu? Oder sagt er, komm, alles ab in die Mülltonne. Wir machen hier was ganz Schönes, Neues, quadratisch praktisch gut, nicht so kompliziert wie... das ist genau die Frage. Ein wichtiger Hintergrund dieser Diskussion ist der Platonismus. Oh, jetzt muss ich euch mit Fremdworten traktieren. Er unterscheidet, also geht auf Platon zurück, griechische Philosophie, er unterscheidet stark zwischen der materiellen Welt und einer höheren geistigen Wirklichkeit. Dadurch entstand oft die Vorstellung, Erlösung bedeute vor allem, diese Welt hinter sich zu lassen und in den Himmel zu gelangen. Ne? Die materielle Schöpfung erscheint dann als etwas Vorläufiges oder Minderwertiges. Also, Himmel besser als Erde, deshalb ab in den Himmel. Ja, weil das ist geistlich, das ist gut, das ist nichts. Das ist nicht Bibel, das ist Platon, griechische Philosophie. Von dem sind wir aber alle geprägt. Würde jetzt ein bisschen zu weit führen, das auszuführen, warum, aber das hat wirklich unser ganzes westliches Denken sehr stark geprägt, der Platonismus. Ja. Dem haben wir auch viel zu verdanken, wie die Abstrahierung, die dann in der Wissenschaft so viel Gutem geführt hat, aber nicht nur zu Gutem. Aber dieses Trennen zwischen Materie und Geist, das ist, und dann die Idee, der Geist ist was Besseres. Ja? Die Materie müssen wir hinter uns lassen. Und diese Welt müssen wir hinter uns lassen. Ne? Will Elon Musk übrigens auch, wenn ich das richtig verstanden habe. Er will auch dann auf den Mars, weil hier geht alles den Bach runter. Ne? Das ist seine Art, für Erlösung zu kämpfen. Ne? Viel Technik und Raketen. Ja, und so macht er das alles. Wir wollen den auf den Mars dann da neu anfangen. Ne? Kennt ihr das Spiel Zivilisation? Für dieses Computerspiel habe ich früher mal gespielt da. Da geht es auch genau darum, ja, du kennst es, ja, da würde mal die Zivilisation entwickelt sich, dann die letzte Stufe ist dann, dass du dann mit dem Raumschiff dann die neue Erde irgendwo anders im Weltraum gründen kannst. Ne? Genau, das ist ein weit verbreiteter Glaube. Das ist nicht so exotisch, wie es sich vielleicht gerade anhört. Das glauben viele Leute. Ne? Ich glaube, der Jeff Bezos auch, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich will nicht über die Leute urteilen, aber ja. So, also geht es darum, also müssen wir diese Welt verlassen, hoffen wir drauf, dass jetzt etwas komplett Neues kommt und es ist dann egal, was wir mit ihr hier machen, mit dieser Welt, oder ist doch nicht ganz egal. N.T. Wright widerspricht diesem Denken deutlich, also dem platonischen. Für ihn ist die christliche Hoffnung nicht Weltflucht, sondern neue Schöpfung. Das Ziel ist nicht, dass Menschen die Erde verlassen, sondern dass Gott seine Schöpfung erneuert und bei den Menschen wohnt. Die Auferstehung Jesu ist für Wright das entscheidende Modell. Es gibt sowohl Kontinuität als auch Verwandlung, was ich gerade von dem Körper von Jesus erzählt habe. Dazu kommt der Gedanke der Zusammenfassung von Himmel und Erde, besonders aus Epheser 1, Vers 10, den haben wir eben gelesen, dass in Christus die Dinge zusammengeführt werden. Gottes Ziel ist nicht nur eine neue Welt, sondern dass in Christus alles zusammengeführt wird, was im Himmel und auf Erden ist. In Offenbarung 21 zeigt sich das darin, dass das neue Jerusalem von Gott herabkommt. Ja, also nicht, wir verlassen alle die Welt, um dann im neuen Jerusalem zu wohnen, sondern das neue Jerusalem kommt quasi in die, also wird, ja, kommt in diese Welt, ja, kommt in diese, wird, also kommt hier rein. Das Ziel ist also nicht die Flucht von der Erde, sondern die Vereinigung von Gottes himmlischer Gegenwart mit der erneuerten Schöpfung. Insgesamt spricht vieles dafür, beides zusammenzuhalten. Es gibt Diskontinuität, weil das Böse vergeht und Gottes Zukunft wirklich neu ist. Ich meine, das ist ja, was wir gelesen haben, das ist ja die ganze Message der Offenbarung. Es wird alles neu. Es gibt aber auch Kontinuität, weil Gott seine Schöpfung nicht verwirft, sondern vollendet. Darum lässt sich die biblische Hoffnung am besten als verwandelnde Erneuerung und Zusammenführung von Himmel und Erde beschreiben. Kann man mal drüber nachdenken. Ja? Also, weil wenn es Weil das Problem ist ja, als Gott die Welt gemacht hat, hat er gesagt, sie ist gut. Und bei uns Menschen hat er sogar gesagt, sie ist sehr gut. Nach jedem Tag hat er immer gesagt, es ist gut. Ja. Warum soll er jetzt also alles in die Tonne klopfen? Ja. Ist es nicht besser, sie zu erlösen und sie zu dem zurückzuführen, wie sie eigentlich sein soll? Das haben wir eben gesehen, das macht er eigentlich auch mit diesem Volk Israel, was auch nicht so war, wie es eigentlich gedacht war. Das macht er ja ein Stück weit auch mit uns schon. Er erneuert uns. Wir erleben das ja, wenn wir mit Jesus leben, wird das Neue, was da ist in uns, nimmt Gestalt. Wir werden ihm ähnlicher, wir werden freier, wir werden erlöster, wir werden vielleicht auch es kommt mehr Frieden in unser Leben, es kommen Eigenschaften von Jesus, kommen in unser Leben, wir bekommen Gaben, das sind ja alles Eigenschaften von Jesus. Werden wir schon erneuert. Wir wurden ja auch nicht, es ist ja so, wir sind mit Christus gestorben, aber wir sind ja tatsächlich aus dem Taufbecken wieder rausgekommen. Ja? Wir wurden ja nicht einfach weggepustet. Okay, jetzt sagen natürlich die anderen, ja, aber unser Körper wird auch noch sterben und wir werden komplett neuen bekommen. Ja, das stimmt auch wieder. Also ihr merkt so ein bisschen, was ist das? Ne? Es ist eine relevante Frage und ich fasse das nochmal hier in der Tabelle zusammen. Also der Grundgedanke bei der Diskontinuität ist, die alte Welt vergeht, Neues tritt an ihre Stelle. Bei der Kontinuität, Gott verwandelt und vollendet die bestehende Schöpfung. Beim Blick auf die Schöpfung ist es einmal eher ein Bruch oder es ist eine Fortführung durch Verwandlung. Das Ziel wäre bei der Diskontinuität eine radikal neue Wirklichkeit. Ja, und die sagen natürlich, das Alte ist vergangen, ich mache alles neu. Das Alte ist vergangen. Aber bei der Kontinuität wäre es eine erneuerte Schöpfung. Jetzt sind die Dinge so, wie sie eigentlich sein sollen. Jetzt werden sie so, wie sie sein sollen. Das Verhältnis Himmel und Erde wird eher getrennt gedacht. Das ist vielleicht auch das Entscheidende. Es gibt die Erde hier, es gibt den Himmel da. In der Kontinuität geht man davon aus, sie werden am Ende zusammengeführt, so wie es eigentlich gedacht war. Ja. Der Einfluss des Platonismus ist da bei der Diskontinuität stark anschlussfähig, aber wenn man Kontinuität denkt, ist man kritisch gegenüber dieser starken Trennung von Geist und Materie. Die biblische Stärke ist in der Diskontinuität, dass sie das Gericht und das Ende des Bösen und eine echte Neuheit betont, aber in der Diskontinuität ist die, dass die Schöpfung erlöst wird, dass die Auferstehung schon jetzt und hier Auswirkungen hat, dass Dinge vollendet werden. Und das Problem ist, beim Diskontinuität ist die Gefahr, die Schöpfung abzuwerten. Das ist immer auch die Gefahr des Platonismus. Und bei den anderen ist es die Gefahr, das radikal Neue zu wenig zu betonen. Ja, wenn man jetzt in so eine liberale Variante, sage ich mal, geht und wenig Jesus predigt, kann man natürlich auch mit so einer Öko-Theologie enden, sag ich mal. Ne? So nach dem Motto, ist ja wichtig, dass wir uns um unseren Planeten kümmern und so. Ne? Und, wenn man da das Evangelium weglässt, sowieso alles hinfällig. Ne? Genau, die Frage, wie Christen die Zukunft von Himmel und Erde verstehen, beeinflusst ihr Verhalten gegenüber der Schöpfung schon heute. Wird diese Welt vor allem als vergänglich betrachtet, kann Umweltschutz leicht in den Hintergrund treten. Oder auch soziale Fragen oder so. Ne? Warum soll man sich hier noch kümmern? Wird sie dagegen als von Gott zu erneuernde Schöpfung verstanden, wächst die Bereitschaft, verantwortungsvoll mit ihr umzugehen. N.T. Wright betont deshalb, dass christliche Hoffnung nicht Weltflucht bedeutet, sondern Mitarbeit an Zeichen der neuen Schöpfung in der Gegenwart. Darum ist die Schöpfungsverantwortung für viele Kirchen heute kein Nebenthema mehr, sondern Teil christlicher Nachfolge und Mission. Ich habe da mal einen Link, könnt ihr aber auch dann einfach googeln. Lausanne Movement ist so, Das sind so die große missionarische Bewegung der Evangelikalen. Und die setzen sich jetzt tatsächlich auch mit Schöpfungsverantwortung auseinander. Und ich hatte den, als ich noch das Hamburger Bibelkolleg gemacht habe, da hatte ich einmal den Heiner Rust eingeladen, den berühmten Baptistenpastor. Der ist ja leider verstorben. Und der hat zum Schluss, ich weiß nicht, ob es sein letztes Buch war, hat er noch ein Buch über die Schöpfung rausgebracht. Und der hat dann da so einen Kurs zugemacht. War jemand da zufällig? Nee, ne? Du warst da, ne? Genau. So, also was mir hängen geblieben ist, ist, dass er dann versucht hat, das Schöne an der Schöpfung irgendwie zu wertschätzen. Also seine Idee war, Gott, es ist zwar alles unter dem Fluch der Sünde sozusagen, aber es ist doch schön gemacht, es ist gut gemacht. Das heißt, ja, ich glaube, so habe ich ihn verstanden, er hat versucht, uns zu motivieren, indem wir das Schöne in der Schöpfung auch wirklich sehen, ne? Und damit hat er so ein bisschen diese ganze Debatte umgangen, wie öko wir jetzt sein sollen. Aber er hat versucht, uns die Schöpfung Gottes schmackhaft zu machen. Also, das blieb zumindest bei mir so hängen und das fand ich schon spannend. Und das geht natürlich eigentlich nur in einer Position der Kontinuität. Ja, dass man sagt, das ist hier nicht alles schlecht und böse und hoffentlich kommt der Engel des Gerichtes bald und reißt dir alles nieder, sondern das geht nur, wenn man an Erneuerung glaubt und an Vollendung, wie es auch in Epheser 1, Vers 10 hat, an Zusammenführung. Ja. Genau. Ja. Dann will ich noch einmal den N.T. Wright, weil das fand ich jetzt schon stark, wie er es formuliert hat, zu Wort kommen lassen. Die ganze christliche Theologie baut darauf auf, dass Gottes Schöpfung gut ist. Sie ist aber auch deshalb gut, weil sie über sich hinaus auf die neue Schöpfung hinweist. Diese neue Schöpfung ist nicht ein nachträglicher Einfall, ein Plan B, nachdem sich die erste Schöpfung so entsetzlich falsch entwickelt hat. Wegen der menschlichen Sünde kann Gott seinen eigentlichen Entwurf nur über einen langen, gewundenen, Tränen- und blutgetränkten Weg erreichen. Die wichtigsten Tränen und das wichtigste Blut sind dabei von Gott selber in Gestalt des Lammes vergossen worden. Wie im triumphalen Schluss des Buches Exodus, so wird auch in der Offenbarung das Ziel allein durch die Kraft von Gnade und Erbarmen erreicht. Durch diese Gnade und dieses Erbarmen wird die erste Schöpfung nicht einfach entsorgt und ersetzt, sondern von Kopf bis Fuß erneuert. Jo. Was haltet ihr davon, von dieser Sicht? Das würde mich mal interessieren. Ja. Ja, Dirk. Könnte natürlich jemand sagen, wenn ich mal kurz die Gegenposition einnehmen darf. Ja, aber mein Leben war so ein Mist. Ich bin froh, wenn alles neu wird. Ich will hier gar nichts mitnehmen. Also das könnte man auch sagen. Ne? Also wenn jemand aus dem Kriegsgebiet oder so sagt, ich habe hier so viel Mist gesehen. Ja, ich will, dass alles radikal neu wird. Ne? Könnte man auch. Also. Ja. Genau. Genau. Amen, amen. Also ich sehe schon, ihr wahrscheinlich findet ihr das nicht so exotisch hier, diese Sache, aber ich sag mal so, das hat man lange in der Kirchengeschichte auch anders gesehen. Und man hat teilweise sehr betont oder man hat wenig gesehen, dass die Sachen eigentlich gut sind. Ja? Also ob das um eigene körperliche Dinge geht, Man sieht manchmal den Geist des Platonismus noch in so bestimmten Dingen. Ja? Wenn zum Beispiel körperliche Dinge, ja, sowas wie Sport, Sexualität und so, wenn es grundsätzlich negativ gesehen wird, ja, und nicht gesehen wird, eigentlich ist das für was Gutes gedacht. Es ist nur wegen der Sünde so problematisch, ja, dass man dann eben, was weiß ich, beim Sport kann das ja auch in so einen Kult ausarten oder Sexualität gibt es tausend Perversionen und schräge Sachen. Aber eigentlich ist die Schöpfung, wie sie ist, was Gutes. Ja? Wir brauchen eben Christus, damit wir da hineinkommen, wie es eigentlich sein soll, na? Wie es eigentlich gemacht ist. Das geht ohne Christus nicht. Da sind wir verloren, da sind wir lost. Wir benehmen uns dann so, wie der Fürst der Welt ist hier uns eingetrichtert hat. Aber in Christus können wir ausbrechen und können schon ein bisschen so die Dinge so gestalten, wie sie sind. Also für mich konkret heißt das zum Beispiel, deswegen bin ich auch ein bisschen öko. Ich denke zwar schon, na gut, es wird alles erneuert und so, aber erstens weiß ich nicht, wie lange das noch dauert, ja, und was ist mit meinen Kindern, ja. Also das ist schon mal das Erste, ganz praktisch. Aber dann denke ich auch so, was ist denn das für eine Einstellung, ja, wenn ich jetzt sage, mir ist doch alles Wurst, weil Gott macht am Ende, räumt er meinen Dreck weg, ja, macht alles neu. Also irgendwie widerspricht das so dem, wenn ich dann denke, nee, ich habe hier Verantwortung und es ist vielleicht nicht das Allerwichtigste, aber ich will doch irgendwie versuchen, nicht so viel Schaden hier zu hinterlassen, sagen wir mal so. Ja, ja, was meinst du? Ja.
Oder bestimmte Ausblendung des
genau.
Und damit sind wir dann nicht fein.
Dass gewisse Nöte nicht existieren, ne? Genau.
Man blendet es aus und dann ist alles gut, aber das kann so ja nicht
sein. Ja, meinst du soziale Nöte oder Armut oder sowas? Ja, genau. Ja. 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 Ja, ja. Also, aber da würde ich sagen, da ist die Liebe das beste Gegenmittel, weil die lässt einen auch hinschauen auf Nöte. Aber klar, es ist eben die Tendenz zur Weltflucht, die ja schon bei Christen auch da sein kann. Ne? Und auch, dass man sich in so einer Kirchengemeinde so einrichtet, dass man vielleicht den Blick für alles da draußen verliert, das ist ja auch mal eine Gefahr, dass man so ein bisschen in seiner Bubble da nur existiert. Also ich denke auch, dass eine Sicht, die die Kontinuität auch betont, einem zu mehr Verantwortung in der Welt hilft Und das ist halt was, was im Moment so eher die, ja, ich sag mal, die liberaleren Kirchen auf dem Schirm haben. Ich finde das eigentlich nicht gut, dass da ein Kontrast gemacht wird. Ne? Ich war mal tatsächlich beim Online-Meeting von Churches for Future. Da waren vor allem landeskirchliche Leute, weil ich mich einfach dafür interessiert habe, für die Theologie, die die haben. Ja? Wollte mal wissen, warum die das machen. Leider kam da in dem Meeting gar nichts, sondern da ging es dann um Wärmedämmung von Kirchengebäuden oder sowas. Da waren die schon irgendwie, die waren schon voll in der Praxis drin. Ich wollte eigentlich, weil ich habe so gesagt, ja, so in den Freikirchen, wir haben diese Themen manchmal nicht so am Schirm, aber die waren nicht so an Theologie interessiert, die wollten machen. Aber ich fand es interessant, dass das da überhaupt gibt und dass es bei den eher bibelorientierten Gemeinden diese Fragen eher wenig gibt. Finde ich ein bisschen schade, ne? Genau. Naja, aber jetzt wisst ihr vielleicht auch besser, warum. Okay. Mhm. Am Ende habe ich nochmal jetzt was von letzten Abend und neuen Abend, das so ein bisschen gegenüberstellt. Nochmal den Kontrast von Babylon und Jerusalem in einer schönen Tabelle. Genau. Hier sieht man es nochmal krass, wenn man jetzt Offenbarung 17, 18 mit 21, 22 quasi vergleicht. Interessanterweise wurde beides hier durch einen Engel eingeführt. Der Engel des Gerichts zeigt die Hure, ja, Offenbarung 17. Es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, redete mit mir und sprach, komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt. Rom hatten wir, ne? Und dann beim neuen Jerusalem kommt auch ein Engel, der die Braut zeigt. Es kam zu mir einer von den sieben Engeln, der die sieben Schalen hatten und redete mit mir und sprach, komm, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Der Ort der Vision ist einmal die Einöde, die Wüste. Er brachte mich im Geist in die Wüste. Ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen. Und das andere ist in 21 dann, da, es ist auf einem Berg. Er brachte mich im Geist auf einen großen, hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem. Ja. Interessant. Berg steht auch im Alten Testament natürlich für Offenbarung, ja, 10 Gebote, Berg Zion und so weiter. Dann das Wasser. Das ist auch ein krasser Kontrast. Wir haben gemerkt, das Wasser, also das Meer ist eigentlich ein Chaoswasser für Israel, das Völkerchaos. Die Wasser, die du gesehen hast, an denen die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Und in der neuen Welt, er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. Und eine, von dem die Bäume gespeist werden, die Bäume des Lebens, eine Heilung für die Nationen. Also wir haben das Chaos der Nationen und hier die Heilung der Nationen. Die Basis der Macht. Die Babylon ist gebaut auf Gewalt und dieser Macht der Weltreiche. Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Es sind sieben Könige. Ja, Anspielung auf die sieben Hügel Roms. Das hatten wir letztes Mal. Und jetzt gebaut auf Gottes neue Ordnung. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine, eigentlich hat es nur einen, also das ist interessant, ne? Eigentlich hat man nur einen Grundstein, aber die hat 12 und auf ihnen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Die Fülle oder die Scheinfülle ist bei Babylon dieses Trunkensein von Gewalt und Verfolgung. Ich sah die Frau betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Während das neue Jerusalem erfüllt ist von der Herrlichkeit. Sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich dem edelsten Stein wie ein Kristall heller Jaspis. Ne? Wie sagt Paulus, sauft euch nicht voll Wein, weil ein unordentliches Wesen daraus erfolgt, lasst euch lieber mit dem Geist erfüllen. Wovon sind wir voll? Dann der Name. Ein geheimnisvoller Name der Schande. Bei Babylon auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis, das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Und in 22 und seine Knechte werden ihn dienen und sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihrer Stirn sein. Ja. Wird alles neu. Okay, ja. Zum Schluss können wir noch ein Lied singen und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, noch in eure Gruppen gehen mit euren Hauskreisen oder das einfach mit nach Hause nehmen und noch die Fragen auf der letzten Seite weiter bewegen. Ich habe echt gesucht bei Song Select, das ist unsere Datenbank für die christlichen Lieder, und bei YouTube. Und ich habe echt wenig Musik über das Neue Jerusalem gefunden, was ich echt schade finde. Ne? Also ich habe gedacht, da müssen wir noch ein paar Lieder schreiben, so. Also wirklich, echt, ich habe so ein, ja, also ich habe nicht viel gefunden so über diese Dinge, aber in dem einen Lied ist wenigstens hier diese eine Stelle, heilig, heilig, das Lamm Gottes, das kennt ihr, da ist unten, dein Licht strahlt heller als die Sonne. Das ist der, was wir eben von gehört haben. Ja, lass uns das noch singen zusammen.